Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Auf die Straße gehen, bevor man auf der Straße sitzt. Diesen Wahlspruch haben an diesem Wochenende zehntausende Menschen in ganz Deutschland beherzigt. Neu ist das Phänomen nicht, aber jetzt muss die Politik reagieren. Denn nicht überall, aber zumindest in den Ballungsgebieten steigen die Mieten, steigen die Kaufpreise so rasch, dass immer mehr Menschen offensichtlich überfordert sind. Was kann man nun dagegen tun? Welche Möglichkeiten gibt es? Welchen Spielraum hat Politik? Hat Politik überhaupt einen Spielraum? Immerhin wird diskutiert, auch wenn der Begriffe fallen wie Enteignung. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung darüber informieren. Und dann haben wir unter anderem das Folgende. Gerd Schröder wird heute 75. Wir schauen hin. Der Flughafen in Istanbul ist in Betrieb und die Regierung in Libyen startet eine Gegenoffensive. Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, bietet sich bei den Rechten an und die Welternährungsorganisation schlägt Alarm. Der Weizen reicht bei weitem nicht aus. Den Sport haben wir natürlich auch. Auf den Fußball werden wir schauen. Und der Hintergrund, der auf unsere Sendung folgt, der kümmert sich auch um Israel. Was kann man tun? Helfen Enteignungen zum Beispiel gegen steigende Mieten? Das ist ein Reizwort, aber immerhin führt es dazu, es wird heftig diskutiert. Nadine Lindner fasst zusammen.
Die Enteignungsdebatte in Berlin, zehntausende Demonstranten in ganz Deutschland auf der Straße. Das Thema Mieten und Wohnen bewegt viele im Moment. Es ist also Zeit, sich zu positionieren, finden mehr und mehr Bundespolitiker. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck fand auf die Frage, ob Enteignung eine gute Idee ist, die Antwort: ja, aber nicht so schnell. Das sagte er im Interview mit der Welt am Sonntag. Enteignungen seien grundsätzlich denkbar, das Grundgesetz sehe das vor. Das solle aber erst geschehen, wenn alle anderen Maßnahmen nicht funktioniert hätten. Zuerst müsse man gegen Bodenspekulation vorgehen. Der Berliner Landesverband der Grünen ringt noch mit sich um eine Position. Landesvorsitzende Nina Stahr gestern im RBB.
Allein Wohnungen zu enteignen, das wäre gelogen, wenn man sagen würde, das rettet jetzt die Situation in der Stadt. Uns geht es darum, ein wirkliches Maßnahmenbündel vorzulegen. Wir machen da schon viel mit Milieuschutz, Vorkaufsrecht und so weiter. Die Bundesebene muss mitziehen und da wollen wir ein Gesamtpaket vorlegen und damit in den Austausch.
Das Thema ist unbequem für die Grünen, aber sie müssen sich positionieren, sind sie doch laut neuesten Umfragen die stärkste Partei in Berlin mit 25%. Derzeit regiert in der Hauptstadt Rot-Rot-Grün. Die Linke zeigt sich geschlossen. Die Berliner Bausenatorin Katrin Lomscher sprach sich für das Volksbegehren für Enteignungen aus. Rückendeckung erhielt sie von Parteichefin Katja Kipping. Sie kann sich nicht nur Enteignungen von Immobilienkonzernen vorstellen, sondern auch Beschlagnahmungen, so Kipping laut AFP auf einer Parteisitzung in Berlin. Die SPD hingegen lehnt Enteignungen ab. Das schaffe keine neuen Wohnungen. Helfen soll stattdessen ein Mietenstopp für die nächsten 5 Jahre, sagte Andrea Nahles, Parteichefin der Bild am Sonntag. Allerdings spricht die SPD-Chefin da wohl nicht für alle. SPD-Vize Ralf Stegner wollte Enteignungen als letztes Mittel nicht ausschließen. Scharfe Kritik an den Enteignungsplänen kam von CSU-Chef Markus Söder. Enteignungen sind nun wirklich sozialistische Ideen und haben mit bürgerlicher Politik nichts zu tun, sagte Söder dem Münchner Merkur. Gegen Enteignungen hatte sich bereits CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ausgesprochen. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel erklärte am Sonntag mit Bezug auf das Habeck-Interview, offenbar seien die Grünen gerade auf dem Weg von der Verbotspartei in den Betonkommunismus. FDP-Parteichef Christian Lindner kritisierte die Initiatoren des Volksbegehrens, die das Thema Wohnen für uralte und schon gescheiterte sozialistische Experimente missbrauchen wollten. Ob Enteignungen rechtlich möglich sind, dazu gibt es unterschiedliche Bewertungen. Nein, sagte gestern Helge Sodann im Deutschlandfunk, Professor für Verwaltungsrecht an der FU Berlin.
Ja, es ist verfassungswidrig. Es verstößt einmal gegen die Bundesverfassung. Das ist ja ein fundamentaler Eingriff und der muss auch gerechtfertigt werden. Das sehe ich schon auf der Bundesebene nicht, aber in Berlin erst recht nicht, weil hier keine Eingriffsermächtigung im Hinblick auf eine Sozialisierung gegeben ist.
Zurückhaltender äußerte sich Ulrich Ropertz, Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, ebenfalls gestern im Deutschlandfunk.
Wir sehen voller Interesse, dass es diese Initiative gibt. Und wir können auch nachvollziehen, warum es diese Initiative gibt. Allerdings gibt es natürlich einen Haufen rechtlicher Probleme.
Unterdessen wurde bekannt, dass die Bundesregierung im nächsten Jahr das Wohngeld erhöhen will. Der staatliche Mietzuschuss soll dann alle 2 Jahre überprüft und angepasst werden.
Das war Nadine Lindner und das war die neue Debatte zu steigenden Mieten. Gerd Schröder ist heute 75 Jahre alt geworden und auch in diesem Alter polarisiert der Mann wie eh und je. Und man hat im Übrigen den Eindruck, dass es ihn stört, glaubt man kaum. Und wenn es ihn stören sollte, verbirgt er das ganz gut. Er redet nach wie vor gerne Klartext. 75 Jahre und kein bisschen weise. Nun ja, Katrin Brandt.
Da, ein Ball auf saftig grünem Rasen. Ein Fernsehteam hat ihn dahingelegt.
Aber nur einmal, ne? Und muss ich die Schuhe putzen.
Gerhard Schröder kann es nicht lassen.
Pass auf. War eine Flanke für einen Kopfball.
Da ist er wieder, der junge Fußballer. Schnell, kopfballstark, Kampfname Acker. Auf dem Platz ist nicht wichtig, dass der Junge aus einer bitterarmen Familie kommt und seinen Vater nie gesehen hat.
Meine Mutter hat uns sehr liebevoll allein aufgezogen, obwohl sie wegen Arbeit, sie hat lange Jahre als Putzfrau gearbeitet, wenig Zeit hatte. Wir waren also sehr früh auf uns selbst angewiesen.
Die Familie lebt auf dem Land im Nordosten des heutigen NRW. Gerd, der am 7. April 1944 auf die Welt kommt, lernt Kaufmann, macht sein Abi nach, studiert, wird Rechtsanwalt und verspricht Mutter Erika:
Vielleicht schaffe ich das noch, dass ich dich mal mit dem Mercedes abholen kann.
Was ihn antreibt?
Ich wollte immer meine eigene Situation verbessern. Vor allen Dingen über Bildung und über Wissen. Aber ich wollte es eben nicht nur für mich, ich wollte es auch für andere und deshalb bin ich zur Politik gegangen.
In die SPD. Schröder hat Spaß an der Macht. Er wird Abgeordneter, er rüttelt am Zaun des Kanzleramtes. Ich will da rein, aber da sitzt Helmut Kohl jahrelang. Schröder macht einen Umweg und wird Ministerpräsident in Niedersachsen.
Ich habe nie gesagt, dass es einfach ist, mit den Grünen in Niedersachsen zu regieren. Aber wenn es einfach wäre, könnte es ja auch ein anderer machen.
Selbstbewusst, laut und schlagfertig, so fasziniert er die Medien.
Schreiben Sie einfach nicht drüber. Das ist für Ihren Urlaub gut und das Recht für meinen.
Und immer hat er die passende, kluge Frau an seiner Seite. Die Journalistin Doris Köpf etwa. Sie über ihn.
Sehr romantisch und sehr zugewandt und sehr aufmerksam. Auf der anderen Seite musste sich alles seinem politischen Amt, seiner Tätigkeit unterordnen.
1998 stürzt er Kohl, wird Kanzler und regiert fortan im Krisenmodus. Schon allein, weil mit dem 11. September 2001 die Welt aus den Fugen gerät. Daheim macht er sich dran, 5 Millionen Arbeitslose in Arbeit zu bringen. Er nennt es Agenda 2010.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Das muss der Machtmensch mit seinem Amt büßen. Im Mai 2005 wird die SPD-Regierung in NRW abgewählt. Schröder nimmt es persönlich, stellt die Vertrauensfrage und bekommt Neuwahlen. Doch im Herbst gewinnt nicht er, sondern Angela Merkel von der CDU. Der Verlierer steht am Wahlabend völlig neben sich.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Diesen Auftritt findet er später suboptimal. Heute ist Schröder zum 5. Mal verheiratet, pflegt seine Freundschaft zu Putin und ärgert die SPD mit seinen Kommentaren. Ob die Partei ihn eines Tages so verklären wird wie Willy Brandt und Helmut Schmidt, sieht im Moment noch nicht danach aus.
Das war Katrin Brandt, das waren die 75 Jahre Gerhard Schröder. Wir werden weiter von dem Mann hören. Auch in dieser Sendung kommen wir nicht ohne den Brexit aus. Ich kann Ihnen und uns das nicht ersparen. Die Lage ist nach wie vor außerordentlich verworren und wenn ich das jetzt alles entwirren sollte, brauchen wir wahrscheinlich bis zum Ende dieser Sendung. Theresa May steht unter heftigem Druck aus der eigenen Partei. Sie muss dann reden mit der Opposition. So recht gelingt das nicht, obwohl man heute den einen oder anderen Fortschritt gemacht haben soll. Und die große Frage ist, wie wird denn Europa reagieren? Das ist die wirklich spannende Frage, denn selbst wenn die Briten irgendetwas präsentieren, müssen die europäischen Staats- und Regierungschefs alle zustimmen. Kann das noch gelingen im Laufe der Woche? Immerhin gibt es entsprechende Signale oder ganz vorsichtige Signale, bleiben wir so. Mehr hat Holger Beckmann.
Wenn Michel Barnier etwas über den Brexit-Vertrag sagt, dann hat das für die Europäische Union eine gewisse Bedeutung. Schließlich ist er es gewesen, der diesen Vertrag für die EU mit der britischen Regierung ausgehandelt hat. Nun zeigt Barnier sich offen für Änderungen an der sogenannten politischen Zusatzerklärung zu dem eigentlichen rund 600 Seiten starken Austrittsabkommen. Diese Zusatzerklärungen waren auf Druck der britischen Seite eingebracht worden. Eigentlich sollten sie dazu beitragen, dass die Briten den umstrittenen Backstop zur Grenze zwischen der Republik Irland Nordirland und dem britischen Nordirland akzeptieren können. Der Backstop galt bislang als der entscheidende Punkt, der den Brexit-Befürwortern bei den britischen Konservativen die Unterstützung des Abkommens unmöglich gemacht hat. In den vergangenen Wochen wurden allerdings vom Vereinigten Königreich Forderungen lauter, in diesen Erklärungen jetzt doch bereits genauer die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU festzulegen. Hier geht es besonders um wirtschaftliche Fragen. Diplomaten zufolge könnte auf der britischen Seite jetzt doch das Interesse an einer wirtschaftlich engeren Anbindung an die Europäische Union nach einem Brexit wachsen. Mit einer Zollunion beispielsweise. Das würde auch das Problem des Backstop relativieren. Wenn nämlich die EU und Großbritannien weiterhin gemeinsame Zölle Drittstaaten gegenüber hätten, dann wären Grenzkontrollen weitgehend unnötig. Allerdings sagen Kritiker, die Briten könnten in dem Fall immer noch versuchen, EU-Standards etwa bei Arbeitnehmerrechten oder Sicherheitsanforderungen beispielsweise für Pharmaprodukte einen fairen Wettbewerb mit anderen EU-Staaten zu unterlaufen. Denn auch mit einer Zollunion wären sie kein Mitglied des europäischen Binnenmarkts. Für die britische Seite selbst wäre das Modell auch deshalb problematisch, weil Großbritannien seine Handelspolitik mit anderen Staaten nicht mehr selbst gestalten könnte und dabei quasi abhängig wäre von der EU. Für Brexit-Hardliner war das bislang eine indiskutable Möglichkeit.
Das war der Bericht von Holger Beckmann. Wir schauen in die Türkei und da gibt es in diesen Tagen viele Themen. Auf der einen Seite die Wahl oder genau genommen der Wahlverlierer, der nicht Wahlverlierer sein möchte. Und auf der anderen Seite eben jener Wahlverlierer bei den Kommunalwahlen braucht Symbole. Und eines dieser Symbole ist natürlich der neue Flughafen in Istanbul. Dass er jetzt später in Betrieb gegangen ist, ist schon schlimm genug. Allerdings ist er inzwischen in Betrieb gegangen, wenn auch noch in einem Sparbetrieb. Christian Buttgereit.
Das türkische Fernsehen übertrug live, als der Airbus A321 mit der Flugnummer TK2154 am Samstagnachmittag zur Startbahn rollte und mit Ziel Ankara abhob. Es war bei weitem nicht der erste Flug vom neuen Istanbuler Großflughafen. Während der letzten Monate sind dort rund 3000 Turkish Airlines-Flüge gestartet und gelandet, um die Abläufe am neuen Megaflughafen zu testen. Aber der Start von TK2154 war der erste nach dem Umzug vom alten Atatürk-Flughafen im Süden Istanbuls zum neuen am Schwarzen Meer. In der Türkei ist damit ein Stück Luftfahrtgeschichte beendet und ein neues Kapitel aufgeschlagen worden. Für manchen der letzten Passagiere am Atatürk-Flughafen, wie die 65-jährige Ayşe Cimen, ein wehmütiger Moment. Dieser Flughafen hat eine große Bedeutung für mich. Der erste Flug in meinem Leben ging von diesem Flughafen. Und jetzt bin ich auf dem letzten Flug von hier. Das macht mich zugleich glücklich und traurig. Der Big Bang genannte Umzug an den neuen Flughafen stellte Turkish Airlines vor eine niedergewiesene Herausforderung. Innerhalb von 45 Stunden galt es, fast 50.000 Tonnen Gerätschaften vom alten zum neuen Flughafen zu bringen. Vom Computer bis zur Zugmaschine zum Rangieren von Flugzeugen. Dafür wurden Straßen und Autobahnen gesperrt. Etwa die Hälfte der Turkish Airlines Flotte verbrachte den Umzug in der Luft, war vom Atatürk Flughafen gestartet, zum Zielflughafen geflogen und von dort kommend auf dem neuen gelandet. Die übrigen 150 Maschinen wurden quasi umgeparkt. Sie starteten am Atatürk Flughafen und flogen die 40 Kilometer zum neuen Flughafen in niedriger Höhe von etwa einem Kilometer. Angesichts dieser Herausforderungen zeigte sich Präsident Recep Tayyip Erdogan zu Beginn des Umzugs beeindruckt. Nächste Woche wird alles an seinem Platz sein. Damit haben wir dann die Voraussetzungen erfüllt, damit der Flughafen Istanbul zum größten Flughafen der Welt wird. Bis dahin ist es doch ein langer Weg. Für den Anfang sind 90 Millionen Passagiere jährlich einkalkuliert. Ab 2025 soll diese Zahl auf 200 Millionen steigen. Zum Vergleich, Deutschlands größter Flughafen Frankfurt am Main wurde im vergangenen Jahr von rund 70 Millionen Reisenden genutzt. Auch für Frankfurt könnte der neue Istanbuler Flughafen zur Konkurrenz werden, meint der Istanbuler Flughafenchef Kadri Samsundu. Turkish Airlines profitiert von der strategischen Lage der Stadt. Mit Kurzstreckenflügen von 3 bis 5 Stunden können Passagiere hierher gebracht werden und in Großraumflugzeuge für Kontinentalflüge umsteigen. Das ist ein großer Vorteil. Beraten wurde Turkish Airlines für den Umzug von Experten des Flughafens München, die weltweit einen Ruf als Spezialisten für Flughafenumzüge genießen. Turkish Airlines will in der kommenden Woche schrittweise zum planmäßigen Flugverkehr zurückkehren. Die anderen, kleineren Fluggesellschaften sollen ebenfalls wieder im Laufe der Woche wie gewohnt fliegen. Bis kurz vor dem Umzug gab es nach ARD-Informationen Probleme bei der Flugsicherung, die jeweils nur ein Flugzeug aufs Vorfeld ließ. Die langfristig geplanten 2000 Starts und Landungen pro Tag wären so nicht abzuwickeln. Probleme gab es bereits beim Bau des Flughafens. Mehrere Dutzend Bauarbeiter verloren durch Arbeitsunfälle ihr Leben. Bei Protesten gegen die Arbeitsbedingungen wurden hunderte Bauarbeiter festgenommen. 60 müssen sich noch vor Gericht verantworten, sowie Özgür Karabulut. Er ist Vorsitzender der Baugewerkschaft Defyapı-İş und beklagt nach wie vor die Zustände bei den auch heute noch in einigen Bereichen andauernden Bauarbeiten. Erst einmal arbeiten die Firmen ohne kontrolliert zu werden, ohne Regeln, nur gewinnorientiert. Dabei liegt die Sicherheit der Arbeiter auf den Baustellen nur an zweiter, dritter oder vierter Stelle. Die Chefs denken nur ans Geld und an den Gewinn, den sie machen. Der Gewinn der privaten Flughafenbetreiber dürfte außer Frage stehen. Kommen weniger als die kalkulierten 90 Millionen Passagiere, springt der türkische Staat mit 20 Euro für jeden ausgebliebenen Fluggast ein. Für die türkischen Steuerzahler kann der Mega-Airport noch zu einer harten Landung werden.
Soweit Christian Buttgereit. Wir schauen nach Libyen. Das, was sich dort abspielt, hat längst die Züge eines Bürgerkrieges. Auf der einen Seite die Rebellen gegen die Regierung in Tripolis und jetzt angeblich eine Gegenoffensive. Björn Blaschke.
Er ist dafür bekannt, ruhig und zurückhaltend aufzutreten. Ja, bescheiden. So ganz anders als die meisten führenden Politiker im Nahen Osten und in Nordafrika. Libyens Regierungschef Faisal Sarraj. Und selbst der Angriff seines Hauptgegners Khalifa Haftar scheint ihn nicht aus der Ruhe zu bringen, obwohl Sarraj in einer Fernsehansprache klare Worte wählte. Wir hatten unsere Hände zum Frieden ausgestreckt, aber der Angriff der Kräfte Haftars, seine Kriegserklärung gegen unsere Hauptstadt sowie sein Putschversuch gegen den Präsidentschaftsrat wird mit Entschlossenheit und Stärke begegnet. Wir haben den libyschen Streit- und Sicherheitskräften Befehle erteilt, den generellen Befehl der Bedrohung derer, die destabilisieren wollen und Zivilisten einschüchtern, zu begegnen. Seit 2011 Diktator Muammar Gaddafi mit westlicher Hilfe gestürzt wurde, kämpfen hunderte Milizen und Gangsterbanden in Libyen um Einfluss. Immer wieder wechseln Allianzen und Fronten. Selbst in der Hauptstadt Tripolis, im Westen Libyens, sind mehr als 2 Dutzend Milizen aktiv. Manche stehen zur international anerkannten Regierung von Faisal Sarraj, andere nicht. Im Osten Libyens versucht eine Gegenregierung ihre Interessen durchzusetzen, mit ihr verbunden General Khalifa Haftar. In den vergangenen Monaten haben seine Kräfte auch Teile im Süden Libyens unter ihre Kontrolle gebracht. Donnerstag erteilte Haftar seinen Einheiten den Befehl, auf Tripolis zu marschieren. Schießt nur auf die, die Waffen tragen, die schießen und Blut vergießen. Die, die ihre Waffen niederlegen, die zu Hause bleiben und die, die die weiße Flagge hissen, sind sicher. Wie erfolgreich Haftars Marsch auf Tripolis ist, ist unklar. Einer seiner Militärsprecher verkündete bereits einen großen Zwischensieg. Der Flughafen von Tripolis ist unter voller Kontrolle. Der Flughafen und die Straße zu ihm sind unter voller Kontrolle unserer Streitkräfte. Doch Haftars Leute, die mittlerweile von weiteren Einheiten aus dem Osten Unterstützung erhalten sollen, stoßen auf Widerstand. Regierungstreue haben am Nachmittag einen Gegenangriff befohlen. Die Reaktion: Einheimische in Tripolis haben mit Hamsterkäufen begonnen, Ausländer werden evakuiert. Haftars Angriff ist auch ein Angriff auf die Konferenz, die in den nächsten Tagen im libyschen Radames stattfinden soll, ausgerichtet von den Vereinten Nationen mit dem Ziel, mit allen wichtigen Fraktionen nach politischen Lösungen für die innerlibyschen Probleme zu suchen. Noch halten die UN an dem geplanten Treffen fest, allen voran ihr Libyen-Sondergesandter Rassan Salame. Wir werden nicht aufhören, Tag und Nacht daran zu arbeiten, die Kämpfe beizulegen, Eskalation zu verhindern und eine internationale Haltung zu finden, die diesen Anspruch stützt. Die internationale Staatengemeinschaft mag nach außen geschlossen wirken, wenn es um Libyen geht. Doch in Wirklichkeit gibt es viel zu viele äußere Kräfte, die ihre Interessen in Libyen durchsetzen wollen. Kräfte im Nahen Osten und in Nordafrika, aber auch in Europa.
Das war der Bericht von Björn Blaschke. Die Israelis wählen am Dienstag ein neues Parlament. Zur Wahl steht auf der einen Seite Ministerpräsident Netanyahu und wenn sein Name fällt, dann fügt man meistens hinzu, da kommen auch Korruptionsvorwürfe. Sein wichtigster Gegenspieler ist der Oppositionspolitiker Benny Gantz. Der hat gute Chancen oder eben auch nicht. Denn Netanyahu bietet sich jetzt ganz heftig wieder bei den Rechten an und er verspricht Dinge, die er 10 Jahre lang nicht getan hat. Welche Chancen hat er, Tim Aßmann?
Der Hintergrund war gut gewählt. Benjamin Netanyahu saß während der Schalte für ein Fernsehinterview vor einer israelischen Fahne und vor einer Landkarte. Um territoriale Ansprüche ging es dann auch in dem Gespräch. Die Moderatorin wollte von Netanyahu wissen, warum er als Ministerpräsident große jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland nicht schon lange annektiert und offiziell zu israelischem Staatsgebiet erklärt habe. Wer sagt, dass wir das nicht tun werden? Fragte Netanyahu zurück und ergänzte: Jeder weiß, dass ich mich darum bemühe. Die nächste Amtszeit wird entscheidend. Es wird uns gelingen, Sicherheit und Ruhe im Westjordanland zu garantieren, das 20-mal größer ist als Gaza. Wir haben Gaza geräumt und was hat es uns gebracht? Fragte Israels Regierungschef und er warnte davor, dass im Westjordanland Zustände wie im Gazastreifen entstehen könnten. Dann wurde Netanyahu konkreter und erklärte, wie er sich die Zukunft der mehr als 200 Siedlungen im Westjordanland mit ihren rund 400.000 Bewohnern vorstellt. Falls er nach den israelischen Parlamentswahlen am Dienstag weiterregieren könne, werde er keine einzige Siedlung räumen, betonte Netanyahu, und er sprach erneut von der Annexion der Siedlungen. Sie möchten wissen, ob wir den nächsten Schritt gehen? Ich sage ja. Wir gehen ihn und weiten die israelische Souveränität im Westjordanland aus. Ich werde dabei nicht zwischen Siedlungsblöcken und isolierten Siedlungen unterscheiden, denn für mich ist jede Siedlung israelisch und die Regierung trägt Verantwortung. Ich werde niemanden entwurzeln und keine Souveränität auf die Palästinenser übertragen. Mir ist jeder wichtig und ich denke an Israels Sicherheit, denn wenn wir eins gelernt haben, dann, dass sobald wir Gebiet abgeben, sich der islamische Extremismus ausbreitet und uns niedermetzelt. Ich werde ihnen nicht Israels Herz ausliefern. Netanyahus Äußerungen stellen einen angekündigten Bruch mit der bisherigen israelischen Regierungslinie dar. Die Siedlungen wurden zwar in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut, Forderungen nach einer Annexion kamen aber nie vom Ministerpräsidenten selbst, sondern von einigen seiner rechtsnationalen Koalitionspartner, vor allem von der Partei Jüdisches Heim, die sich als Interessenvertretung der Siedler versteht. Die Siedlungen im Westjordanland, das Israel im Sechstagekrieg 1967 eroberte, sind nach Auffassung der Vereinten Nationen illegal und sie stellen ein zentrales Hindernis für eine Lösung des Nahostkonfliktes dar. Die Palästinenser beanspruchen das Westjordanland für die Gründung eines eigenen Staates. Sie verurteilten nun Netanyahus jüngste Äußerungen. Der Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, Erekat, erklärte, Israel werde das Völkerrecht so lange schamlos brechen, wie die internationale Staatengemeinschaft es damit straffrei davonkommen lasse. Netanyahus Ankündigung einer möglichen Annexion wird in Israel als Wahlkampfmanöver verstanden, als Versuch im rechten politischen Lager Stimmen hinzuzugewinnen. Dem Langzeitpremier Netanyahu, der mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen hat, droht eine Niederlage bei den Parlamentswahlen am Dienstag. In den jüngsten Umfragen liegt Ex-Armeechef und Netanyahu-Herausforderer Benny Gantz vorne. Er könnte allerdings Schwierigkeiten haben, eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden.
Über die israelischen Wahlen berichtete Tim Aßmann. Die Weltbevölkerung wächst und wächst und mit ihr natürlich auch der Bedarf an Lebensmitteln. Doch die Getreideernte hält eben mit dem Verbrauch nicht Schritt. Sie ist offensichtlich sogar rückläufig. Davor warnt jetzt die UN-Welternährungsorganisation. Weitere Einzelheiten von Jörg Seiselberg.
Die Hauptursache für die derzeitigen weltweiten Getreideprobleme: Durch den vergangenen Sonnensommer haben die Bauern eine extrem magere Weizenernte eingefahren. Das unter anderem in Deutschland wichtigste Getreide ist damit knapp geworden. Eine besondere Situation, sagt Abdulreza Abbasian, Ökonom der Welternährungsorganisation FAO in Rom. Das Marktjahr 2018-2019 war kein sehr gutes, besonders in Europa. In der EU hatten wir Dürre und deswegen hatten wir eine deutlich zurückgehende Produktion von Weizen. Das gleiche galt auch für Russland und die Ukraine. Und das alles hat dazu geführt, dass die weltweite Produktion nach vielen Jahren erstmals gefallen ist. Konkret bedeutet dies: Zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt nach 2012-2013 wird die Getreideernte nicht ausreichen, um den Bedarf weltweit zu decken. In diesem Agrarjahr, das vom vergangenen bis zum kommenden Sommer reicht, werden wahrscheinlich knapp 30 Millionen Tonnen Getreide mehr verbraucht als geerntet. An den Preisen lässt sich die Weizenknappheit nach dem Dürresommer bereits ablesen. Bei Brot- und Getreideerzeugnissen sind in Deutschland die Erzeugerpreise im Januar und Februar deutlich um 6,3% nach oben geschossen, so die Zahlen des Bundesverbands der deutschen Ernährungsindustrie. Weltweit, sagen Experten, würde die extrem schwache Getreideernte allerdings keine Hungersnöte auslösen. Die Speicher rund um den Globus seien gut gefüllt, in den Vorjahren sei die Getreideproduktion stets gestiegen. Europas größter Händler von Agrarrohstoffen, die Münchner BayWa, sieht den Klimawandel als einen Grund für die derzeitigen Probleme. Der vergangene Sommer, so Vorstandschef Lutz, sei kein Ausreißer gewesen. Es sei bereits das dritte und vierte Jahr in Folge, dass, Zitat, klimatische Kapriolen in Europa das Geschäft erschwerten.
Das war der Bericht von Jörg Seiselberg und wir kommen jetzt zum Sport, Fußball und anderes. Jessica Sturmberg hat alles. Bitte schön, Jessica.
Ja, und wir fangen natürlich an mit Fußball und wir schauen auf diesen 28. Spieltag, an dem der FC Bayern München die Tabellenführung wieder zurückübernommen hat, nach dem so deutlichen 5:0 gegen den ja jetzt wieder Tabellenzweiten Borussia Dortmund gestern Abend. Punktemäßig bleibt es natürlich spannend und es geht auch dahinter weiter mit dem Kampf um die Europacup-Plätze und den Klassenerhalt. Genau das bildete sich am Nachmittag ab im Spiel zwischen dem abstiegsbedrohten FC Augsburg und 1899 Hoffenheim. Unter der Woche haben die Augsburger 120 Minuten im DFB-Pokal-Viertelfinale gekämpft, um dann doch noch unglücklich durch einen verwandelten Handelfmeter kurz vor Schluss auszuscheiden, während Hoffenheim ausgeruht nach Augsburg fahren konnte. Philipp Eger.
Hoffenheim-Stürmer Ishak Belfodil, der Mann des Spiels. 3 Tore gegenüber forderte Augsburger in rund 20 Minuten. Per Kopf, mit dem rechten Außenriss, mit der linken Innenseite. Und das, nachdem der FCA schon in der ersten Hälfte schwer zu kämpfen hatte. Nach dem kräfteraubenden Pokal aus unter der Woche fehlte viel mentale Frische. Bei dem Team von Trainer Manuel Baum schon nach 6 Minuten das 0:1 durch einen Abstauber von Kramaric. Der knappe Pausenrückstand schmeichelhaft. Kurz nach Wiederanpfiff Augsburg aktiver, doch dann begann die Show des Ishak Belfodil. Hoffenheim klopft an die Europa-League-Tür. Der FCA steckt mitten im Abstiegskampf.
Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen klopfen ebenfalls an die Europacup-Tür. Die Gladbacher hatten ja eigentlich sogar mit Champions-League-Ambitionen kalkuliert, sind aber jetzt zuletzt auf Rang 5 abgerutscht. Werder Bremen klopft sozusagen von unten an, momentan Rang 8. Und im Abendspiel treffen die beiden gerade aufeinander und in Spielminute 37 ist gerade angebrochen und es steht aktuell noch 0:0. In Liga 2 hat sich der erste FC Köln an der Spitze inzwischen ein ganz gutes Polster herausgespielt und nimmt Kurs auf Liga 1. Damit würde also der direkte Wiederaufstieg gelingen. Gegen den ersten FC Heidenheim gelang den Kölnern erstmal ein Auswärtssieg. Detlef Lindner.
Ruhig, mit Übersicht, ballsicher und im richtigen Moment auch noch die Tore gemacht. Der 1. FC Köln hat die Hürde Heidenheim letztendlich souverän gemeistert. Das lag auch daran, dass Drexlers Kopfballtreffer zum 1:0 schon sehr früh und dazu noch in die Anfangsoffensive des FC Heidenheim hineinfiel. Köln wurde mit zunehmender Spieldauer immer spielbestimmender. Das 2:0 durch Cordobas Kopfball aus 5 Metern kurz vor der Pause war dann auch keine Überraschung mehr. Weitere Chancen blieben ungenutzt. Der FC verwaltete dieses Ergebnis, gewinnt zum 6. Mal in Folge und hat nun unter der Woche das Nachholspiel gegen Duisburg vor der Brust.
Außerdem heute Dynamo Dresden gegen FC Union Berlin. 0:0, Greuther Fürth gegen den SV Darmstadt 2:1. Und damit jetzt zum Handball und dem Pokalfinale in Hamburg. Zum Ende der Saison hört der isländische Trainer Alfred Gislason beim Rekordmeister THW Kiel auf. Heute konnten die Kieler ihm schon das erste große Abschiedsgeschenk im Finale gegen den SC Magdeburg machen. Thomas Kuss.
Zum 11. Mal in der Clubgeschichte hat der THW Kiel den deutschen Handballpokal gewonnen. Im Finale von Hamburg vor den über 13.000 Zuschauern in der ausverkauften Arena setzte sich der Rekordpokalsieger gegen den SC Magdeburg verdient mit 28:24 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte setzten sich die Kieler in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit entscheidend ab. Dank einer starken Abwehrleistung und dank eines überragenden Torhüters dahinter Niklas Landin, der über 45% aller Bälle abwehrte. Magdeburg fehlt die Ideen, um die starke THW-Deckung zu knacken. Kleiner Trost für die Magdeburger, sie haben mit dem Einzug ins Finale zumindest die Qualifikation für den ERF-Cup in der kommenden Saison sicher.
Im Eishockey kam es heute zu Spiel 3 in den beiden Halbfinalserien. Das Spiel zwischen Adler Mannheim und Kölner Haie läuft noch. Die Partie zwischen Titelverteidiger EHC München und Augsburg Panther ist beendet. Taufik Khalil.
Nach 102 Spielminuten am Mittwoch dauert es diesmal sogar 103 Minuten bis zum Siegtreffer für Augsburg durch Brady Lamb im dritten Extradrittel. Der bessere Auftakt in diese Begegnung für die Panther. Aniel nach 11 Minuten in Überzahl zum 1:0. Im Mitteldrittel dann nur noch die Bullen im Vorwärtsgang und folgerichtig mit dem verdienten 1:1 durch John Mitchell in Überzahl. Im Schlussdrittel wenig Torchancen auf beiden Seiten, keine Tore, auch nicht in der ersten und zweiten Verlängerung. Der Jubel bei Augsburg grenzenlos, der Frust bei den unterlegenen Münchnern nach so langer Spielzeit umso größer. Jetzt führt Augsburg in der Serie mit 2:1 und hat im 4. Spiel am Mittwoch auf eigenem Eis Heimrecht.
Und vom Frühjahrsklassiker im Radsport der Flandern-Rundfahrt berichtet Stefan Hauch.
Alberto Bettiol ist der Überraschungssieger der 103. Flandern-Rundfahrt. Der 25-jährige Italiener wagte am vorletzten Berg des Rennens alles und gewann. Für Bettiol ist es der erste Sieg als Profi und dann gleich bei diesem Monument des Radsports in Flandern. Platz 2 für den Dänen Kasper Asken, dritter wolle Alexander Kristoff aus Norwegen. Platz 5 und äußerst erfreulich aus deutscher Sicht Nils Polit, der 25-jährige aus Köln mit einem richtig guten Tag. Ein weiterer Beleg war das für die positive Entwicklung des Kölner Profis, der in diesem Winter noch einmal einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht hat. Polit, der beste der 10 deutschen Rennfahrer bei dieser Flandern-Rundfahrt.
Das war der Sport und Jürgen zur Heide wünscht Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und ich sage bis demnächst und tschüss.